Quinn musste gegen den Drang ankämpfen, aufzusehen. Mit der Hilfe Lirefs und ihrer Schar freier Nomaden hatte er sich als einer der versklavten Den-Arbeiter verkleidet und war in die Ausgrabungsstätte an der Tempelruine in der Wüste eingedrungen. Die Mittagssonne fühlte sich für Quinn an, als ob sie durch ein riesiges Vergrößerungsglas gebündelt und direkt auf seinen Kopf gerichtet werden würde. Dieser war unter einer großen Kapuze versteckt. Auf seinen Schultern trug er einen vollen Rucksack und hielt seinen Blick auf seine Füße und die der Arbeiter vor ihm gerichtet, während sie in einer Reihe ins Innere des Tempels marschierten. Wie er erwartet hatte, schenkten die klingonischen Wachposten den Sklaven, die an ihn vorbeitrotteten, keine Beachtung. Ein paar Meter hinter dem Haupteingang erspähte Quinn den geöffneten Durchgang zu einer schwach beleuchteten Treppe. Er verließ die Reihe und stahl sich die schmalen Treppenstufen hinauf. Obwohl er sich Mühe gab, leise aufzutreten, kratzten seine Füße über den Treppenbelag aus feinem Sand und das trockene Geräusch hallte von den rauen Steinwänden wider. Als er sich dem Ende der Treppe näherte, verlangsamte er seine Schritte und spähte auf den nächsten Gang. Dieser mündete in einen Balkon, der die Hauptkammer des Tempels überblickte. Gebückt schlich er sich zu der niedrigen Mauer, die den Balkon umfasste, und warf einen Blick nach unten. Ein Großteil des Tempelbodens und der dekorativen Elemente war zertrümmert und abtransportiert worden, um die unheimliche und spiegelglatte Oberfläche der Shedai-Verbindung freizulegen, über der Tempel gebaut worden war. Nur ein Dutzend dicker Sandsteinsäulen war unberührt geblieben. Als Quinn aufsah, wusste er warum. Die kunstvoll verzierten achteckigen Säulen waren die einzige Abstützung der oberen Geschosse und des Tempeldaches. Perfekte Ziele, dachte er mit einem diabolischen Lächeln. Er schlich zur nächsten Säule. Nachdem er einen wachsamen Blick über den Balkon geworfen hatte, öffnete er seine Tasche. Er zog die erste von mehreren kompakten Sprengladungen heraus, die dafür gemacht waren, tragende Pfeiler zu zertrümmern. Dann verstaute er sie dort, wo die Säulen auf die niedrige Mauer des Balkons trafen. Eine geschafft. 11 kommen noch, dachte er, während er sich duckte und zur nächsten Säule schlich. Wenn er diese Ladungen auch wahrscheinlich nie zünden würde, schadete es seiner Erfahrung nach nie, Alternativen zu haben, wenn es um eine Fluchtstrategie ging. In ungefähr 10 Minuten hatte er 9 der Säulen vermint und befand sich auf der anderen Seite des Balkons. Unter ihm hatten Arbeiter den klingonischen Wissenschaftlern Ausrüstungsgegenstände gebracht. Auf ihrem Weg nach draußen schoben die Den-Sklaven Wagen voll mit Sand und Steinbrocken vor sich her. Als Quinn die 10. Ladung deponierte, hörte er einen Aufruhr im Hauptbereich. Er duckte sich hinter die Säule und spähte durch eine Öffnung in der Balkonmauer. Unter ihm standen die Wissenschaftler an einer tragbaren Konsole, während eine Gruppe Soldaten aller Arbeiter hinausscheuchte. Es wurde sehr viel geschrien, gefolgt von dem vertrauten Schlag eines Gewehrgriffes, der gegen jemandes Hinterkopf gerammt wurde. Als der letzte Soldat die Kammer verlassen hatte, stellten sich die Wissenschaftler um das glühende Artefakt, das erneut auf dem kleinen Podest vor der Konsole platziert worden war. Quinn schlich zu der 11. Säule und fixierte seine vorletzte Ladung. Dann hörte er den verängstigten Aufschrei einer weiblichen Stimme und spähte erneut durch einen Spalt in der Balkonmauer, um zu sehen, was unter ihm geschah. 2 klingonische Soldaten schleppten eine Person herein, die wie eine halbwüchsige Den aussah. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, gehörte sie nicht zu den Nomaden, sondern war eine Jugendliche, die man aus einer der umliegenden Shire-Siedlungen entführt hatte. Sie wehrte sich im Griff der Klingonen heftig, konnte sich aber nicht befreien. Die 2 bulligen Kerle warfen sie rücklings auf eine Obsidianplatte neben das glühende Artefakt und fesselten sie daran, während die Wissenschaftler Befehle in ihr behelfsmäßiges Interface einzugeben begann. Ein entsetzliches Dröhnen hallte durch das Obsidianobjekt und ließ einen Staubregen von der Decke rieseln. Eine schwarze Wand zur Linken der Wissenschaftler begann, dunkelviolett zu pulsieren, und enthüllte Symbole in einer Schrift, die Quinn nie zuvor gesehen hatte. Er griff in sein Gewand, zog seinen geliehenen Sternflottentrikorder heraus und begann, Sensordaten zu sammeln. Dann starrte er entsetzt nach unten, als sich Tentakel, die wie lebender Rauch aussahen, aus dem glänzenden schwarzen Boden um das Podest herum erhoben und auf das Mädchen zuschlängelten. Ihre Hände waren durch ein Loch in der Platte gefesselt, und so konnte sie sich noch nicht einmal von ihrem Schicksal abwenden. Alles, was sie tun konnte, war, ihre Augen zu schließen und zu schreien. Quinn wünschte, dass er das Gleiche tun könnte, aber der Schrecken der Situation zwang ihn, weiter hinzusehen. Die Wissenschaftler beobachteten die leuchtenden Symbole an der Wand und nahmen Anpassungen an ihrer Konsole vor. Sie schienen eine Checkliste abzuarbeiten. Einer von ihnen gab einen Befehl ein und ein anderer bestätigte, welches Symbol mit einem kurzen Aufleuchten reagierte. Während sie daran arbeiteten, wurde das Wesen, das das Mädchen einhüllte, blass und durchsichtig. Seine Form war monströs. Es war so groß wie ein Rhinoceros und wirkte wie eine Mischung aus Echse und Insekt. Sehnige Gliedmaßen endeten in scharfen Krallen, sein Maul kaffte weit auf und enthüllte dolchähnliche Reißzähne. Ein stachelbewehrter Schwanz peitschte hypnotisch hin und her. Eine Art Organ schoss aus dem Maul der geisterhaften Kreatur und verschwand in der Brust des Mädchens. Ihr Geschrei erstarb. Sie krümmte sich und riss die Augen auf. Dann schrumpelte sie zusammen wie ein Luftballon, aus dem man die Luft ließ. In ihrer vertrockneten Haut bildeten sich Risse und die trüben Augen versanken in ihren Höhlen. Innerhalb weniger Momente war alle Farbe aus ihrem Körper gewichen. Ein schallendes Gebrüll erschütterte den Tempel. Quinn und die Klingonen unter ihm hielten sich die Ohren zu. Die Macht dieser Kakophonie ließ das, was vom Körper des Mädchens übrig geblieben war, zu Staub und Knochen zerfallen. Dann endete der Lärm und hinterließ nur sein klangvolles Echo, das durch die leeren Räume der Ruine hallte. Auf jeder Wand aus Obsidian erstrahlten scharlachrot glühende Schriftzeichen, genau wie auf dem zwölfseitigen Artefakt, auf dem Podest, von dem Quinn eine widerwärtige Aura der Angst ausgehen spürte. Er hatte keine Ahnung, was dieser bizarre Kristall war, aber ein Blick auf das gebleichte Skelett des Mädchens war genug, um ihn davon zu überzeugen, dass das Artefakt zu gefährlich war, um es in den Händen der Klingonen zu lassen. Deren Wissenschaftler strengten sich in diesem Moment schwer an, jede Sensormessung ihrer gefühllosen Opferung eines lebenden Wesens festzuhalten. Quinn schaltete den Tricorder aus und steckte ihn wieder ein, platzierte die letzte Sprengladung, zog sich die Kapuze wieder tief ins Gesicht und stahl sich die Treppe hinunter. Er entschloss sich, schnell zu handeln. Sie konnten nicht darauf warten, dass die Sternflotte eingriff. »Was auch immer es kostet«, schwor er sich, »das hier wird heute Nacht ein Ende haben.«